steckt da drin, um von da aus auf die Sache selber überzuleiten. Womit ich schon sagen will, die ganze Legitimationsdebatte ist nicht die Sache. Und was ich zur Sache sagen will, will ich in Prinzip drei Teile, die klingen wie historisch, sind aber sowas wie die Eskalationsstufen dieser Affäre, nämlich auf welches Land, also auf was sich da eigentlich die ganze Debatte bezieht, was das mit der Ukraine zu tun hat und dann was darüber an Programm der EU in Bezug auf die Ukraine eigentlich unterwegs war und warum das und wie das zu der aktuellen Eskalation geführt hat und dann sozusagen über die aktuelle Auseinandersetzung ein paar Aufklärungen anbieten. Ich lasse die ganze Abteilung Öffentlichkeit raus, weil ich einfach dann nicht mehr zur Sache komme. Ich will aber zur Warnung sozusagen vor einer teilnehmenden Beobachtung der ganzen weltpolitischen Affäre, also dass man sich quasi zum ideellen Richter macht und möchte entscheiden, wer in der Affäre Recht hat, wie die zu lösen wäre, was man an Verständnis für die eine oder andere Seite aufbringt oder was für die Ukraine das Beste wäre, wie man am besten mit Russland fertig wird oder welches Verständnis man auch für die russische Position haben könnte, ob Sanktionen gerechtfertigt und nützlich sind. All diese Fragen, will ich sagen, das ist eigentlich schon eine geistige Teilnahme an der Staatsaffäre. Da nimmt man schon ideell im Grund den Standpunkt der beteiligten Mächte ein, begutachtet deren Anrechte, die die für sich reklamieren, die selber definieren. Also ich will mal hinterher sachlich aufklären, was man da eigentlich verstehen soll, also verstehen im Sinne von sich da geistig eindenken und teilnehmen. Das ist nie eine Aufklärung über die Sache, was die beteiligten Staaten da eigentlich mit und gegeneinander treiben, an Interessen verfolgen und wie darin eigentlich das Volk vorkommt. Also stattdessen will ich ein paar Schlüsse anbieten über die Sache, also die Machtkonkurrenz, die Gegensätze und die Eskalation, die da ja ganz offensichtlich passiert ist. Und das muss man sich ja erklären, das hat ja vor 4 Monaten noch keiner gedacht, dass so ein schönes Assoziationsabkommen, eine einzige Unterschrift, die unter dieses Ding nicht passiert, 4 Monate später praktisch zu einem ganzen Umsturz der Weltlage führt. Zu einer Auseinandersetzung, zu einem Gegensatz, da heißt, ist da nicht schon wieder ein kalter Krieg unterwegs? Da gibt es plötzlich Debatten, wenn man den Fernseher anschaltet, wo es heißt, muss Deutschland nicht wieder die allgemeine Wehrpflicht einführen? Und dann wird gewarnt, na lieber nicht, weil das könnten die Russen als Provokation verstehen und so mächtig sind wir dann auch nicht. So 4 Monate hat es gebraucht, um von einer nicht gelieferten Unterschrift bis dahin zu kommen. Und die öffentliche Auskunft dazu, die ist sehr einsinnig. Wenn man mal beide Seiten nimmt, nicht gleich sagt, man schlägt sich auf eine, sagt der Westen, das liegt an Putin. Das haben wir ja schon immer gewusst. Noch nicht mal da wundert sich jemand und sagt, na, von mir aus und hinterher greifen sie auf die Krim zu, das hätten wir uns nicht gedacht. Die wissen offenbar vorher schon gleich Bescheid. Ja, ja, dahin musste es diese Affäre bringen. Das liegt an Putin. Und der Putin auch von seiner Seite aus sagt, er hat es schon immer gesagt, das liegt am Westen. So, das muss man sich also erklären. Wie kommt es von einem Assoziationsabkommen von einem wir bieten der Ukraine was an und von einem Einwand des Janukowitsch, der sagt, naja, das unterschreibt er lieber doch nicht. Dahin, dass hinterher West und Ost gleichermaßen sich beschuldigen und sagen, das haben wir schon gewusst, dass ihr so welche seid. Also das ist sozusagen das Programm. Jetzt mein erster Teil. Es findet ein offensichtlich erbitterter Streit um die Ukraine statt. Und eigentlich einerseits in der Ukraine, aber inzwischen weniger in der Ukraine. Das ist ja völlig, völlig sozusagen untergeordnet zum Material geworden. Sondern zwischen Westen und Russland über die Ukraine. Und zwar nicht um so alltägliche Fragen wie, naja, wie wird in dieser oder jener Angelegenheit regiert. Sondern wer überhaupt das Land regieren soll, regieren darf. Und zweitens, und wer das entscheidet. Das ist eine erste Fehlanzeige. Nämlich, was in der Ukraine an Fragen, was ist legitim? Wer soll hier regieren? Was ist illegitim? Was da im Land unterwegs ist und ja durchaus umstritten ist, das gilt jedenfalls für sich überhaupt nichts. Die Legitimitätsfrage, die stellen von vornherein Außenmächte. Die urteilen also und streiten, naja, erstens, wer in der Ukraine wie das Sagen haben soll. Und zweitens streiten sie unter sich, wer das entscheiden darf und zu entscheiden hat. Allerdings, so sagen die das nie. Sondern die drücken das ganz anders aus. Die einen sagen, also der Westen sagt, na, der Umsturz in Kiew, das ist legitimer Volkswille. Die Krimrussen dagegen, wenn die abstimmen, die sind verführt. Die sind von Moskau nur pro forma vorgeschickt. Umgekehrt, der Putin kann anführen, dass er sagt, naja, wir sind doch berechtigt, die Krimrussen heimzuführen, die Krim anzuschließen. Das sind doch russische Bürger, denen wir zur Hilfe kommen. Und wir machen dem ukrainischen Brudervolk Friedensangebote, also der erklärt sich gleich für zuständig. Der Westen sagt, die Ukraine gehört zu Europa. Wurscht, ob das ganze Land das will. Ersichtlich, das wollen im Land gar nicht alle. Aber der Spruch steht erstmal fest und das ganze Programm, wurscht, was das jetzt beinhaltet, lautet, das ist doch klar, die Ukraine gehört zu Europa. Und beim anderen, beim Russen, wenn der sagt, die Krim gehört zu Russland, wird gesagt, das ist was ganz anderes, man sieht es ja, der greift ja unmittelbar zu und das steht dem nicht zu. Das ist ein Überfall, das ist illegitim. Also alles, was man unternimmt, vom Westen wie vom Osten, ist erstens eine Zuständigkeitserklärung und zweitens eine, die immer mit dem Anspruch daherkommt und das dann das aber auch definiert, das entspricht dem, was dieses Land will, was das, wo wir uns gerade für zuständig erklären, will. Und beide Seiten berufen sich dabei auf höhere Rechte. Wisst ihr ja, das ist Völkerrecht. Der Westen sagt, Russlands Vorgehen ist Einmischung in innere Angelegenheiten. Die brechen die Souveränität. Der Anschluss an die Krim ist eine Verletzung des Völkerrechts und eine Verletzung des Rechts der Ukraine. Und da kommt man selber als Anwalt eines Anrechts der Ukraine auf Selbstbestimmung daher, als Anrecht der Weltgemeinschaft auf Respekt vor der Integrität der Ukraine, auf völkerrechtliche Zustände, auf eine ganze Weltordnung. Um dessen Schutz geht es dann, gegen Verletzungen durch Russland. Und damit, mit dem hier wird ein Völkerrecht verletzt, soll eigentlich die ganze Sache und alles, was an Konsequenzen daraus folgt, auch schon fix und fertig erklärt sein und man soll es verstehen. Und verstehen gleich mit billigen. Die Russen umgekehrt berufen sich ihrerseits auf Freiheit, auf den Bürgerwillen, auf Völkerrecht, auf einen Usus, den der Westen sich ja auch rausgenommen hat, dass es dann im Völkerrecht noch ein höheres Recht gibt, wo man dann das Völkerrecht auch mal verletzen darf. Also das ist was Eigentümliches, weil beide Seiten von sich behaupten, dass der ganze Streit eigentlich bloß ein Streit um die Legitimität, um den Schutz, um die Durchsetzung von Rechten, von Anrechten der Ukraine, von Anrechten der Weltgemeinschaft sei. Und jeder kann am anderen ein schnödes Machtinteresse entdecken.
Aber ist das nicht das ideologische daran, diese Berufung auf historische oder andere höhere Titel, ist das nicht gerade die Art und Weise, wie Sie Ihre Zuständigkeit reklamieren? Denn das sind ja durchaus auch praktische Berufungstitel, die der Westen zum Beispiel geltend macht, wie er sich auf eine bezeichnete Opposition in der Ukraine beruft, die ist so ein Gegenstand ihrer Staatsgegnerschaft da macht, in der europäischen Gemeinschaft zu landen. Also ich meine es nicht, dass es also nicht pur ideologisch ist, also getrennt davon, wie sie ihre politische, ökonomische Zuständigkeit da reklamieren.
Ich wollte auch gar nicht sagen, dass das nur ideologisch ist. Ich wollte ja gerade sagen, jeder kann am anderen den Stellenwert der Berufung als, und so wird es ausgedrückt, als Verschleierung eines eigentlich unrechtmäßigen Interesses festmachen. Der weiß sofort, ja, der Russe verletzt Recht, weil er, und dann kommt aber ein bloß, weil er bloß Machtinteressen geltend macht. Und Russland sagt in Bezug auf den Westen dasselbe. Ich komme jetzt schon drauf, ich will schon noch ein paar Schlüsse draus ziehen. Ich will bloß erstmal sagen, beide Seiten sagen, sie sind hier nicht einfach für ihre Interessen unterwegs, sondern für höhere Rechte. Diese Form nimmt das an. Und welche Interessen das dann sind, muss man aufklären. Aber die Öffentlichkeit und auch die selber treten an mit dem Argument, hier geht es um Legitimität. Um Legitimität dessen, was die andere Seite macht und die Illegitimität, die man ihr dann vorwirft. So, ich ziehe ein paar erstmal allgemeine Schlüsse draus. Nämlich erstens, da gehen beide Seiten wie selbstverständlich davon aus, dass sie darüber richten dürfen und richten müssen, was in diesem Land sich als Herrschaft gehört, was in der Ukraine rechtens und nicht rechtens ist. Also ihre Anerkennung entscheidet und da steht Urteil gegen Urteil. Und beide Seiten haben ja auch längst klargestellt, das ist gar keine Frage eines Rechts, was respektiert wird, sondern es ist eine Frage der Macht, die man da dahinter zu setzen weiß. Das ist eine Frage der Macht, mit der man seiner Sicht Gültigkeit verleihen kann und sich Respekt, Anerkennung von der anderen Seite verschaffen kann. Der soll dann, und das ist schon der Anspruch, wenn ich sage, das ist illegitim, was ich mache, ist legitim, der soll sich auf den eigenen Standpunkt stellen und den als gültigen, als anerkennenswerten, als zu respektierenden anerkennen eben. Also da machen sich zwei Parteien, auf der einen Seite das westliche Staatenbündnis, auf der anderen Seite Russland, ganz selbstverständlich zum Richter drüber, was aus der Ukraine wird, und zum Richter gleich mit den allerhöchsten Titeln, die man da ins Feld führen kann. Das ist auf jeden Fall mal klar. Das Land sich selbst und den dort streitenden Parteien überlassen, um es mal so rum ganz banal auszudrücken, kommt überhaupt nicht in Frage. Sondern was gehört sich in der Ukraine? Was ist da rechtens? Ist gleichbedeutend mit erstens, wer entscheidet drüber? Und zweitens gleich, das ist ja auch bemerklich, wie steht die Ukraine zu uns? Also der Volkswille, was da legitime Regierung ist und so weiter, der wird von Haus aus, naja, sozusagen als Beurteilter und dann als Stellvertreter eben eines auswärtigen Interesses an der Ausrichtung der Ukraine behandelt und damit die Ausrichtung der Ukraine als das Recht, also so wird es umgedreht, als das Recht ausgegeben, was ihr zusteht. Und das sind dann die ganzen Titel. Ja, Russland bedroht die Selbstständigkeit der Ukraine. Russland umgekehrt, na, Kiew mit dem Westen im Rücken bedroht die russische Bevölkerung. Und immer ist die Fortsetzung also uns auf beiden Seiten. Nie bloß die in der Ukraine unterwegs sind, sondern immer und damit bedrohen sie uns. So beide Seiten werfen sich Übergriff und Bedrohung vor. Und was ist da eigentlich bedroht, wenn man sagt, in der Ukraine, wenn die da das und das machen, dann sind wir bedroht. Naja, das ist der eigene Anspruch auf Zuständigkeit für das Land, der da das eigentliche Objekt der Bedrohung ist. Mal andersrum gesagt. Das Ganze wird ja zugleich immer so behandelt wie, naja, das ist eine Frage, ungerührt behandeln die das als, das ist eine Frage, was für ein Schicksal hat die Ukraine? Wir kümmern uns um deren Schicksal, wir kümmern uns um deren Volk. Was haben die denn eigentlich beide Seiten? Also ich rede immer noch über beide Seiten, mal um ein paar Gesichtspunkte anzubieten. Was haben die denn eigentlich den ukrainischen Volksmassen zu bieten? Das ist jetzt auf einen ziemlich harten Kern reduziert. Ich mache es gleich vom Endpunkt her, der ja erreicht ist. Die EU und die USA und so weiter sagen, richtet eure Erwartungen auf uns, wir bieten euch was. Und zwar, wir sind die Macht, die euch schützt, die euch vor den Russen schützt. Weil die Russen wollen auf euch zugreifen, aber wir sorgen dafür, dass das nicht passiert. Wir schützen die friedliche Revolution in der Ukraine. Wir sichern die Integrität der Ukraine, kommt von der anderen Seite und immer ist klar, wir sichern euch gegen Russland. Naja, materiell gesehen ist das eine Riesenfehlanzeige. Da ist gar nichts fürs Volk im Angebot, wo man sagen könnte, das kriegt, naja, da, wenn man sagt, wir schützen euch vor den Russen, irgendein Angebot in Sachen besseres Leben. Im Gegenteil, ich komme später noch drauf, was da von der EU angeboten worden ist, das war eigentlich ein Riesenverarmungsprogramm. Die Energie liefern wir, aber die wird dann teuer. Wir verlangen sowieso von der ukrainischen Regierung, dass sie die Energie teuer macht und die Aufwendungen, die sie für euch macht und die Subventionen, die sind zu teuer, die sollen sie streichen.
Da habe ich gefragt, wieso? Wollen die dann halt zur EU und USA, weil es ihnen so großen Nachteil?
Ich komme noch später drauf. Also die Frage war, wieso wollen die dann, wenn ich jetzt gerade sage, naja, das Angebot war materiell gesehen eigentlich ein ziemliches Verarmungsprogramm, wieso wollen die dann alle, ist übertrieben, aber die es wollen, eigentlich in die EU rein? Und ich behandle davon später. Ich wollte erstmal offensichtlich kann es jedenfalls nicht eine vernünftige materielle Berechnung des Volks sein. Das steht auf jeden Fall mal fest. Weil wenn Sie sich das Assoziierungsabkommen genau angeschaut hätten und wenn Sie sich mal fragen täten, was haben wir? Naja, da können Sie auch fragen, erstens von unserer ukrainischen Regierung, zweitens von dem, was der Westen uns anbietet und drittens von dem, was die Russen uns anbieten. Und dann könnten Sie zu allen Seiten sagen, wollen wir nicht. Offensichtlich kann eine solche materielle Rechnung jedenfalls nicht vorliegen. Und ich wollte es auch an dem erläutern, was Ihnen angeboten wird, ist jedenfalls getrennt davon. Wir schützen euch. Wir schützen euch vor den Russen. Mit uns habt ihr eine ordentliche, verlässliche Macht hinter euch, dann kann der Russe euch nichts mehr tun. So, was ist das für ein Angebot? Das ist ein Angebot an einen Nationalismus besonderer Art. Die sollen wie selbstverständlich davon ausgehen, dass Russland ihnen alles nimmt. Ja, da kann man fragen, was eigentlich? Was können denn die Russen ihnen nehmen, was wird da behauptet? Es wird ja auch gesagt, die staatliche Selbstständigkeit, die ukrainische Identität und umgekehrt wird angeboten, naja, wenn er euch unter einer Führung, die uns genehm ist, wenn er euch hinter die stellt, wenn er euch zu deren Manövriermasse macht, wenn die ihr vorankommen, beim Westen in der EU sieht, dann seid ihr gut bedient, dann ist das eure Ukraine, dann ist das eure nationale Identität, das ist dann euer richtiger Staat, da seid ihr gut aufgehoben und da wirklich erstmal wurscht, wie ihr dann darin lebt. Also das Angebot hat nichts zu tun mit prüft mal nach, wägt mal ab. Das Volk soll sich fragen, was es von seinem Staat, von der EU und von den Russen hat oder nicht. Sondern das beruft sich auf einen antirussischen Nationalismus. Das ist dann der von außen angebotene, angesprochene und dann sogar als gültig, als sozusagen die Ukraine auszeichnende Volkswille. Dann übrigens egal, mit was für Vorstellungen da in dem Land noch alle möglichen Leute rumlaufen und ob es da nicht jede Menge Leute gibt, die sich eher von Russland oder auch von irgendeiner anderen Sorte ukrainischer Selbstständigkeit was versprechen oder sich als russische Minderheit im Land verstehen. So wie gesagt, nach der negativen Seite hin kein materielles Angebot, sondern ein Angebot, wir schützen euren Staat und es ist gleichbedeutend, wie der Staat, wenn er sich zu uns sortiert, dann seid ihr gut aufgehoben, dann ist das eure. Und was hat Russland im Angebot? An der Krim ist es ja hier ordentlich gegeißelt worden und bemerkt worden. Das war das komplementäre Angebot, wir schützen euch als Russen. Also erstens, wir definieren euch damit als solche. Wurscht, was ihr sonst seid, jetzt in der Affäre, wir definieren euch als Russen, die wir schützen und das, so definiert ihr euch ja wohl auch selber. Wir holen die Krim heim ins gute alte russische Vaterland. Wir stellen uns mit unserer Macht gleich so hinter euch, dass wir euch eingemeinden und da seid ihr dann, gehört ihr zum wahren Volk, da wolltet ihr doch immer schon hin. Da seid ihr dann unter dem Schutz einer russischen Macht und keine Minderheit in der Ukraine. Da seid ihr wieder endlich bei eurem ureigenen machtvollen Staatswesen und das hat seine große Flotte und so weiter und so fort. So war ja auch die ganze Anschlussfeier. Also auch die sollen sich nicht fragen, wie lebe ich dann? Sondern in welchen Staat will ich gehören, wo sage ich, dass das ist meine Obrigkeit und also sollen sich auch als auf außen bezogene Nationalisten verstehen. Also von daher, in der ganzen Affäre und gegenüber den Massen in der Ukraine schüren da die Außenmächte, also beide Seiten, ein Nationalismus, der sich auf sie als auswärtige Macht richtet, der sich durch die konkurrierende Macht bedroht sehen soll und bieten sich als Schutz des dann so definierten ukrainischen oder im anderen Fall russischen Teil in dem ukrainischen Volk an. Also man definiert die unterschiedlichen Abteilungen in der Ukraine als nationales Schutzobjekt und sich damit selber zur Schutzmacht. Wir bewahren euch vor dem Anspruch einer anderen Macht, dass, wenn man so will, ja, angebotsloseste Angebot, denkt man, was es eigentlich gibt. Bloß wir ersparen euch die Zuständigkeit der anderen Macht für euer Geschick, legt das lieber in unsere Hand, weil das ist da eigentlich der harte Kern dieser Auskunft. Also schützt man auch da mit der Berufung aufs Volk, legt dem ans Herz, seht euch aufgehoben in unserem Interesse an eurem Land. Und so hetzt man dann die Volksmassen gegeneinander auf. So, das hat von beiden Seiten nichts davon. Das ist mal ein ganzes Stück, damit ich mal das wegräume. Diese Seite der ganzen Affäre, die immer verloren geht. Jetzt sowieso schon, wenn es heißt, was dürfen die Russen, wie, was, und die Russen sagen, was müssen die uns konzedieren. Aber da hetzt man die Volksmassen auf und es ist überhaupt keine Debatte, kein Ringen, keine Auseinandersetzung darum, wie kann man einem Volk oder Land fürs Volk irgendwie auf die Beine helfen.